Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Ein besonderer Gruß geht raus an alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Ja, der Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 hat ja auch für uns in Mitteleuropa eine ziemliche Zäsur markiert. Wieder ein Krieg in Europa nach so langer Zeit. Aber nicht erst seit 3 Jahren rücken Militär, Krieg und Frieden wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen. Demokratien und Bündnisse sind fragiler geworden. Wir sprechen heute in der Schweiz von der wehrhaften Neutralität. Das kann man politisch betrachten, aber wir wollen das heute ganz konkret und theologisch-ethisch werden lassen. Denn es geht um die Schweizer Armee und einen ganz besonderen Dienst innerhalb davon. Die Armeeseelsorge. Wenn Angehörigen der Armee etwas auf der Seele liegt, dann sind sie da. Und nach Ansicht vieler Kommandanten sind sie wichtiger denn je. Ein spannender Beruf. Und deswegen sind heute 2 Armeeseelsorger hier. Mir gegenüber sitzt mit Auslandserfahrung und Promotion ausgerüstet ein Mann, der seit 1992 Pfarrer ist und seit 2002 Armeeseelsorger. Er spricht sich für eine multireligiöse Seelsorge aus und er forscht im Feld der Religionspolitik. Seit 2022 ist er Chef Einsatz Armeeseelsorge im Kommando Operation. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig vorgelesen. Matthias Inniger, schön bist du da.
Danke vielmals, guten Morgen.
Und falls ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Sound ist heute ein bisschen anders, weil wir haben wieder einen Gast, der zugeschaltet ist. Er ist aus Wiel, St. Gallen. Dort ist er auch und in Geist tätig als Religionslehrer und er ist seit 2019 Armeeseelsorger. Außerdem ist er Diakon. Armin Elser, schön bist du da.
Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung.
Ich will mit euch gleich ins Feld reinspringen, sozusagen ein Pfarrer im Fleckentarn. Ist das manchmal für Menschen irritierend?
Für mich nicht. Vielleicht für mein Umfeld sieht es ein bisschen komisch aus, dass ich ein anderes Tenue angezogen habe. Aber ich habe kein Problem damit, weil ich in einer Organisation tätig bin, Teil dieser Organisation und ich identifiziere mich damit, mit dem Uniformtragen, dass ich dort Seelsorger bin.
Mhm. Ein Diakon in Uniform, ja. In jedem Beruf gibt es irgendwie eine Uniformität, wo ich irgendwie eine spezielle Kleidung anziehe und mich stört das eigentlich nicht. So bin ich auch erkennbar als Armeeseelsorger, wenn ich irgendwo unterwegs bin.
Gibt es eine Frage, die Angehörige der Armee euch am häufigsten stellen?
Für mich nicht, aber ich habe eine Frage, die ich immer stelle, die heißt, was kann ich für Sie tun?
Eine ganz offene Gesprächseröffnung. Wie geht es dir, Armin?
Ja, also ich bin ja in einer Rekrutenschule eingeteilt und da merke ich immer wieder, dass es so 2 Peaks gibt bei meiner Arbeit. Das erste ist so ganz am Anfang, da kommen die Rekruten auf mich zu und sagen mir, ich habe Probleme, mich in die Gesellschaft des Militärs einzugeben, Befehle zu empfangen etc. Und das zweite ist meistens so, wenn es darum geht, weiterzumachen, also Unteroffizier zu werden. Das sind die 2 Fragen, die ja am häufigsten an mich herangetragen werden.
Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich noch ein paar Dinge zur Armeeseelsorge rausgesucht, ein paar Zahlen und Facts.
Reflektor.
Die Armeeseelsorge in der Schweiz hat eine lange Tradition. Noch vor 150 Jahren war sie kantonal organisiert. Seit 1882 jedoch berief der Bundesrat Feldprediger evangelisch-reformierter und römisch-katholischer Konfession mit dem Auftrag, den Truppen als Seelsorger und Sozialarbeiter zur Seite zu stehen, sowie Gottesdienste zu feiern in Friedens- und in Krisenzeiten. Heute ist die Armeeseelsorge ein eigenständiger Dienstzweig der Armee. Sie bietet allen Angehörigen der Armee Begegnungen und Gespräche an in persönlichen, familiären, existenziellen, ethischen, weltanschaulichen, spirituellen und religiösen Themen und Anliegen, sowie in seelischen Herausforderungen. Armeeseelsorger und Armeeseelsorgerinnen sind Angehörige der Armee. Sie absolvieren die militärische Grundausbildung und teilen den militärischen Alltag der Truppe. Die Armeeseelsorge soll gestärkt werden, Die Zahl der Armeeseelsorgerinnen und Seelsorger soll kontinuierlich von 171 auf 242 erhöht werden. Ja, vielleicht müssen wir mal von vorne anfangen. Armin, warum bist du denn Armeeseelsorger geworden überhaupt?
Ja, meine militärische Karriere hat genau bis zum Soldaten gereicht. Ich habe meine WKs gemacht und irgendwann hat ein guter Freund von mir von der Armeeseelsorge erzählt. Und ich fand es eigentlich ein spannendes Feld, meinen Beruf mit der Armee so ein bisschen zu verbinden. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ah ja, da könnte ich mir vorstellen, mitzumachen, im Wissen, dass zu dieser Zeit, als er mich angefragt habe, die Diakone noch nicht als Armeeseelsorger arbeiten durften. Irgendwann, so 2-3 Jahre später, kam er auf mich zu und sagte, jetzt sind wir soweit. Wir haben das Feld geöffnet. Es sind nicht nur Theologen, sondern es dürfen auch Diakone mitarbeiten. Ich habe mich dann länger damit nochmals befasst, mit ihm Stunde, zwei nochmals gesprochen und mich dann entschieden, ja, das ist ein Feld, das mich reizen würde. Und ich habe es bis heute noch nicht bereut, Armeeseelsorger zu werden.
Ich bin jetzt kurz vor der Pensionierung und als ich mit 20 Jahren die Rekrutenschule machte, kann man so einen Bogen spannen von 43 Jahren und da war eigentlich kein Feuer für die Armee, aber gar nicht. Und ich wurde dann auch erst spät, mit 40 Jahren, als ich schon 10 Jahre Pfarrer war, wurde ich Armeeseelsorger. Und je länger meine Berufsbiografie dauert, je intensiver arbeite ich mit auch wissenschaftlich, also bei Auslandeinsätzen und mit vielen internationalen Kontakten und Studiengruppe der NATO. Und ich finde es hoch spannend. Ich befasse mich sehr intensiv mit der Armeeseelsorge. Leider jetzt nicht mehr so wie mein Kamerad Armin im Feld bei einer Rekrutenschule. Ich habe das lange gemacht und bei WK-Verbänden. Ich habe das so gern gemacht. Das ist das Schönste vom Schönen. Jetzt bin ich so ein bisschen mehr zu Büro und im Bürodasein verknurrt. Aber ich habe natürlich dann im Kommando Operationen auch sehr viele Kontakte einfach zu Leuten, die dann dort in verantwortungsvollen Positionen sind. Ich bin immer noch nahe bei den Leuten, aber nicht mehr so schön bei einer Rekrutenschule.
Ja, du hast da gerade schon angesprochen, es ist ein sehr intensiver Beruf und man ist nahe bei den Menschen. Das ist immer das, was mir auch die Armeeseelsorgenden erzählen. Welche Erlebnisse, vielleicht könnt ihr ein Beispiel rausgreifen, ist euch so besonders in Erinnerung geblieben?
Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Rekruten. Da ging es nicht um militärische Sachen, sondern um existenzielle Fragen in Verbindung mit Militär und Christsein. Kann ich als Christ Militärdienst machen, gerade in einer Kampftruppe, die ja die Infanterie auch ist? Aber das sind wirklich ganz, ganz seltene Erlebnisse, wo es wirklich um Glaubensthemen, um Verbindung, wie gesagt, vom Christsein zum Militär geht. Es war wirklich ein hochspannendes Gespräch mit einem jungen Menschen, der knapp über 20 ist. Und da ist mir einmal mehr aufgefallen, wie überdacht und wie reflektiert auch junge Menschen sein können. Man sagt ja immer, ja, die heutige Jugend und so. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie weit und wie, ja, reflektiert auch junge Menschen sind.
Ich war ja während einigen Kontingenten, habe ich die Swisscoi als Seelsorger begleitet im Balkan. Und da habe ich unter anderem, bin ich immer am Samstagabend natürlich im damaligen Swiss-Chalet oder im Österreicher Hof, Öhof gesessen mit meinen Schweizer und Österreicher Kameradinnen und Kameraden, die auch ein halbes Jahr dort waren. Und ja, vor dem Last Call dachte ich so, jetzt musst du vielleicht eine Message portieren. Sagte ich, ja, jetzt muss ich schlafen, damit ich morgen für meinen Job fit bin. Oh, hast du nicht frei? Nein, ich habe in der Campkirche Gottesdienst. Ah, bist du ziemlich alleine dort? Ja, da bin ich ziemlich alleine. Ja, vielleicht ist der liebe Gott da. Also ich werde sehen. Mhm. Und dann haben sie gefragt und gefragt. Und einer hat gesagt, er hätte noch eine Trompete bei sich. Und eigentlich möchte er gerne eine Lesung machen. Und ob wir nicht etwas mit Kerzen machen könnten. Seine Großmutter ist soeben gestorben. Und hat eine Kerze für sie anzünden. Und da war die Campkirche ziemlich voll. Und einer wollte, sie haben sich noch fast gestritten, wer die Glocken läuten darf, machte man manuell. Und dann ging man anschließend zusammen essen. Das sind so gute Erlebnisse.
Ja, ich habe das ja eben auch schon vorgetragen. Ihr seid auch dafür da, so Gottesdienst oder Feiern zu gestalten. Armin, machst du das mit deinen Rekruten? Also bietest du einen Gottesdienst an oder wie kann ich mir den Alltag bei der Truppe vorstellen?
Jein. Ich hatte einen Gottesdienst und zwar war der um die Osterzeit in der ganzen Pandemie. Das war wirklich so ein Gottesdienst, aber nur so in Anführungs- und Schlusszeichen. Er war jetzt nicht so, wie er am Sonntag in einer Kirche gestaltet ist, sondern sehr niederschwellig auch, dass ich das Gefühl hatte, jeder kann irgendwas mitnehmen. Mhm. Aber grundsätzlich heute feiern wir keine Gottesdienste mehr auf dem Waffenplatz in einer Kaserne. Bei mir sieht es grundsätzlich so aus, dass ich angerufen werde von irgendeinem Rekruten, Wachmeister bis hin zu Zugführer, Kompaniekommandanten und sie fragen mich, haben Sie Zeit? Dann frage ich meistens nach, kannst du mir sagen, um was es geht? Und dann entscheiden wir, wieso braucht es eine Face-to-Face-Begegnung? Also sollen wir uns sehen oder können wir vielleicht auch am Telefon bereits schon irgendwelche Informationen weitergeben etc. Also so sieht eigentlich mein Alltag als Armeeseelsorger in einer Rekrutenschule aus.
Das hat mir gefallen, Armin, was du gesagt hast. Nämlich, ich habe das im Juni an einer internationalen Konferenz an der Uni Fribourg vertreten, dass wir in der Armeeseelsorge zu Friedenszeiten keine kollektive glaubensspezifischen Rituale durchführen. Das geht also um christlich, muslimisch, jüdisch oder jede nicht, dass wir das einfach nicht Gottesdienste stehen im Vordergrund oder nicht das Freitagsgebet steht im Vordergrund zu Friedenszeiten, weil es ist ja ein Wochenbetrieb und solche kollektiven Bedürfnisse kann man am Wochenende stillen, aber es ist eine hohe Kunst in der Armee, in diesem Kontext Inputs zu machen, spirituelle Inputs mit viel Geist und Fleisch am Knochen, in welchen wir auf eine inklusive Weise, die auch die größte Religion unserer Schweiz im Auge hat, nämlich die Konfessionslosen, wo man auf eine inklusive Weise in einem militärischen Ritual ein wenig Spirit reingeben kann, bei Fahnenübergabe, bei einer Beförderungsfeier. Dort sind gute Gelegenheiten zu beweisen, dass wir nicht so auf einer glaubensspezifischen Schiene einfach nur unser Vokabular loslegen können, sondern wo wir auf eine inklusive Art und Weise möglichst alle so ansprechen können, dass etwas zum Klingen kommt in jedem Menschen, das ich Imago Dei nenne, Gottes Ebenbildlichkeit. Das ist das, was wir wollen. Aber wenn Einsatz ist oder die Pandemie, die Armin angesprochen hat, wo die Armeeangehörigen lange da sind, einige Wochen, oder wenn sogar mal ein intensiver Einsatz wäre, dann würden die glaubensspezifischen kollektiven Rituale einen neuen Wert gewinnen. So war es natürlich auch im Auslandeinsatz in Kosovo, dass Gottesdienste gefeiert wurden.
Ja, da bin ich sehr bei dir, Matthias. Ich merke auch immer wieder, ich genieße die Zeit, wenn ich an einer Beförderungsfeier sprechen darf. Ich bin meistens am Schluss der Beförderungsfeier und ja, ich sage immer so mit einem Augenzwinken, das Beste kommt zuletzt. Und da versuche ich auch immer wieder irgendwo, auch wenn es nur ganz spitzig ist, irgendwie etwas von meinem Glauben, von meiner Religion, von meiner Denkweise auch reinzubringen. Und wenn es nur darum geht zu sagen, behandelt bitte eure Rekruten so, wie ihr gerne als Rekruten behandelt worden wärt. Und ja, die goldene Regel da reinzubringen, ja, so ein bisschen unterschwellig und vielleicht auch nicht gerade offensichtlich. Und ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache.
Ist das auch deine Art, die jungen Menschen anzusprechen, die zu dir kommen, die vielleicht auch gar nichts mit Religion am Hut haben und sagen so, ja, Seelsorge, aber ich würde halt doch schon gern mal mit jemandem sprechen?
Ja, aufgrund dessen, dass wir natürlich ohne den Dienstweg einzuhalten kontaktierbar sind, sind wir meistens die erste Ansprechperson für jegliche Problematiken. Also auch wenn es irgendwie um psychische Sachen geht, wenn es um medizinische Sachen geht, wenn es wirklich um psychische oder körperliche Probleme geht, dann weise ich sie meistens auch relativ schnell zum Arzt weiter und sage, hey, für das bin ich nicht zuständig. Besprich das bitte mit dem Arzt und stell da einen Antrag, dass du so schnell wie möglich in die Krankenabteilung gehen kannst. Und ja, da kann ich auch gewisse, die Ressourcen ein bisschen sparen und den gewissen Aufwand auch ein bisschen minimieren.
Matthias, wird dir die Frage öfter mal gestellt, Armee und Kirche, wie passt das eigentlich überhaupt zusammen?
Ja, natürlich, weil da gibt es ja immer noch die romantische Vorstellung, dass wir Kirche in der Armee sind. Das ist in der Schweiz nicht so. Ich bin ein Armeeseelsorger mit einem christlich reformierten Hintergrund. Mein Rucksack, den kenne ich. Ich habe evangelische Theologie studiert, habe Seelsorge, Liturgik und alles studiert. Das ist mein Rucksack. Meine Bilder, genauso wie Armin gesagt hat, so wie du willst, dass man dir antut, dass du auch dir an, das ist unser Rucksack. Und dann müssen wir nicht verschweigen, wir haben ja schließlich auch ein Kreuz auf dem Kragen. Aber mein Gegenüber hat einen anderen Rucksack, wahrscheinlich. Und mich interessiert eigentlich nicht so sehr, was dort drin ist, als dass ich in der Interaktion, die wir zusammen haben, möglichst seine Ressourcen aktivieren, helfen kann, dass er bei sich sein kann. So, für mich ist das nicht Kirche in der Armee. Für mich ist das nicht Missionsfeld. Für mich ist das nicht, ja, das sind Leute, die ich ja in der Kirche nicht mehr erreiche, hier erreiche ich sie. Nein, es ist eine Form der Entäußerung, wie wir im Philipperbrief lesen, dass Christus sich entäußert hat und nahm an eine Knechtsgestalt. Es ist ein Leerwerden. Wir vergessen unsere Rolle in der Kirchgemeinde. Wir sind da. Es ist ein Dienst von Mensch zu Mensch. Das ist übrigens auch eine Weihnachtsbotschaft, dass Gott Mensch wurde und nicht Christ. Wir sind als Menschen bei Menschen. Es ist ein von Mensch zu Mensch Dienst.
Ja, das geht mir genau gleich. Für mich steht der Mensch im Vordergrund und im Zentrum. Wir als Armeeseelsorger haben den Grad des Hauptmanns und vis-à-vis ist ein Rekrut und da geht es mir aber nicht darum, irgendwie militärisch meinen Grad auszuspielen, sondern ich möchte Mensch zu Mensch sein. Ich handhabe es meistens auch so, dass ich die Rekruten, die zu mir kommen, nicht irgendwie anmelden lasse oder wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, das Mäntel klopfen, sondern ich gebe ihnen relativ schnell auch die Hand. Also so versuche ich auch irgendwo ein bisschen eine Ebene zu finden, dass wir wirklich auch offen miteinander sprechen können und nicht irgendwie die Uniform oder ein Grad dazwischen steht. Und mit dem mache ich eigentlich relativ gute Erfahrungen. Es wird auch nicht ausgenutzt, also dass ich jetzt auf strenge, starre militärische Formen verzichte, wie anmelden etc., sondern das Training und so, das muss einigermaßen erstellt sein. Aber wie gesagt, für mich steht der Mensch mit seiner Problematik im Vordergrund und im Zentrum und ich versuche, ihn ein Stück weg zu begleiten, soweit es geht. Ich kann für ihn die Probleme nicht lösen, aber ich kann ihn so weit begleiten, wie er das möchte, einerseits und andererseits, wie ich auch kann.
Da möchte ich noch etwas anfügen. Ich bin so ein armer Kerl, Armin, ich bin meistens umgeben von Leuten mit dicken Nudeln und Sternen. Und da muss ich immer so ein bisschen, ich muss nicht den Kopf einziehen, aber ich sage nur, es ist da gerade umgekehrt. Aber das ist eben auch ein von Mensch zu Mensch Verhältnis. Das stört mich überhaupt nicht. Die Kirche hat hier keinen Missionsauftrag. Aber die Leute aus den Landeskirchen kann man eben sehr gut brauchen für diesen Dienst, weil sie eben das offene Spektrum haben für ein für alle Dasein, dass sie gute Ausbildungen mitbringen, konsolidierte Ausbildungen, die qualitätssichernd sind. Und es ist natürlich fast mein tägliches Gebet, dass unsere Landeskirchen möglichst viele Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger stellen.
Und da hilft auch übrigens so als kleine Info nebenbei die EKS mit im Rekrutierungsprozess. Darauf hat man sich ja geeinigt, dass die Landeskirchen da mitwirken bei der Bewerbung für euren Nachwuchs sozusagen. Es gibt seit 2020 die Prinzipien der Armeeseelsorge. Darauf haben sich die christlichen Konfessionen geeinigt. Und 2021 kamen auch die Muslime und die Juden dazu. Könnt ihr mir erzählen, warum das so ein Meilenstein war?
Ja, das war ein Meilenstein, dass die Armeeseelsorge geöffnet wurde, auch für andere als die Landeskirchen, die in den meisten Kantonen der Schweiz, nicht in Neuenburg, nicht in Genf, öffentlich-rechtlich anerkannt sind. Das hängt mit demografischen Entwicklungen zusammen. Das hängt aber auch mit damit zusammen, dass die Landeskirchen ihre Hausaufgaben zu wenig ernst genommen haben, ausreichend Armeeseelsorgende zur Verfügung zu stellen und zu senden. Das ist ein Meilenstein, ja.
Ich höre ein bisschen Kritik. Armin, willst du reagieren?
Ich glaube, es macht definitiv Sinn, Armeeseelsorgende aus anderen Religionen mit einzubeziehen. Die Armee ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ich glaube, da sage ich nichts Neues, dass die christlichen Kirchen nicht alleine in der Schweiz da sind, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Religionen. Und die Armee ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Und warum sollten da nicht Armeeseelsorger mit anderen Hintergründen auch dabei sein?
Und wenn ich also in die Apotheke gehe und mich beraten lassen muss für ein Medikament, dann ist es mir völlig egal, welche Religion oder Nicht-Religion die Verkäuferin, der Verkäufer, die Fachperson hat. Beim Fliegen im Flugzeug dasselbe, ist mir wirklich egal, welche Religion oder Nicht-Religion der Pilot, die Pilotin hat. Und das ist auch in der Armeeseelsorge. Wenn ich als Rekrut zu einem Armeeseelsorger mit muslimischem Hintergrund gehe, der ist gut ausgebildet, der ist eine ausgezeichnete Persönlichkeit, dem kann ich das sagen, was ich auf dem Herzen habe.
Ja, vor allem unter dem Aspekt, dass ich möchte behaupten, 95-99% der Anfragen im engeren Sinne nichts mit Glauben und Religion zu tun haben. Und das kann ein Armeeseelsorger mit einem anderen religiösen Hintergrund genauso gut machen wie ein Armeeseelsorger mit christlichem Hintergrund, absolut.
Du hast ja eben schon gesagt, die größte Konfession der Schweiz sind die Konfessionslosen. Könnte man denn sagen, naja, wir setzen stattdessen halt einfach humanistische Seelsorgende dahin?
Da bin ich zumindest nicht dagegen, weil in Holland gibt es das seit 1965 und die Niederländerinnen und Niederländer sind deswegen gar nicht etwa gestorben. Das ist also gar nichts Schlimmes. Das sind hervorragend ausgebildete Chaplains. Warum sollte das in der Schweiz nicht auch so sein? Ist nicht unbedingt nötig, aber ich wäre dem nicht verschlossen, weil das würde alle Armeeseelsorgenden und die Armeeseelsorge als ganzen Dienst dazu zwingen, sich zu überlegen, was ist unser Proprium und kann das eben auch eine Humanistin, eine Humanist, die zum Beispiel agnostisch unterwegs ist, und dann die Antwort wäre für mich sofort, ja, das kann sie oder er.
Für mich persönlich hat Seelsorge immer auch etwas mit Glauben und Religion zu tun im weitesten Sinne. Aus diesem Grund würde ich jetzt nicht grundsätzlich das so unterschreiben, was du sagst, Matthias. Aber ich glaube, ich müsste noch ein bisschen länger darüber nachdenken. Ich habe das jetzt so noch nicht für mich durchgedacht.
Es gibt ja jetzt, wie gesagt, die jüdischen Seelsorgenden und es gibt auch jemanden bei den Muslimen. Armin, hast du die schon mal getroffen? Organisiert ihr euch untereinander? Sprecht ihr euch ab oder was gibt es da für Gefäße?
Ja, es gibt den Jahresrapport der Armeesaison und da sieht man sich grundsätzlich. Sonst gibt es auch Treffen innerhalb der eigenen Landeskirche, aber den Jahresrapport, da sehen wir uns schon, ja.
Also ich bin natürlich mit dem ersten muslimischen Armeeseelsorger schon lange sehr freundschaftlich und auch in einem guten Fachaustausch unterwegs, auch in anderem Zusammenhang der Religionspolitik, Frage der Anerkennung, der Seelsorge auch außerhalb der Armee. Und das ist sehr inspirierend, dass wir diesen interreligiösen Dialog haben. Es wäre ja schrecklich, wenn wir Landeskirchen, die wir sehr oft auch privilegiert sind, auch finanziell privilegiert sind, uns in diesem gesamtgesellschaftlichen Übungsfeld des Zusammenlebens, auch des nicht nur des ökumenischen, sondern auch des interreligiösen Zusammenlebens, nicht auch profilieren würden.
Ich möchte noch mal kurz auf diese Prinzipien der Armeeseelsorge zurückkommen, die ich eben erwähnt habe. Darin steht, dass die Begleitung menschenorientiert und ergebnisoffen sein muss. Was bedeutet das für euch beide ganz konkret in der Seelsorge?
Bei mir heißt es, dass ich nach dem Bild, das sich Christus entäußert hat und Knechtsgestalt angenommen habe, dass ich mal alles aus der Kirche mal einfach Ruhe lasse. Ich verlasse das Pfarrhaus und ich gehe auf einen Waffenplatz und ich habe dort genau die gleichen Kleider wie alle, die mir dort begegnen. Und ich bin eigentlich aufgrund diesem Leerwerden, diesem Entäußern, komme ich als Lehrer und nicht als Lehrer mit H, sondern als Lehrer mit 2 E und bin offen zu hören. Und ich glaube, genau wenn man da authentisch ist, kann auch da ganz viel Evangelium geschehen.
Ja, menschenzentriert, ich glaube, das ist das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Für mich steht der Mensch gegenüber im Zentrum mit seiner Problematik. Und ich kann, wenn ich ihn sehe, nicht sagen, ich will dort und dorthin, sondern ich möchte zuhören, ich möchte wissen, warum er diese Problematiken hat oder sie natürlich auch. Es gibt auch Frauen in der Schweizer Armee. Und für mich ist es wichtig, dass der Rekruter oder die Rekrutin am Schluss rausgehen kann und sagen kann, jawohl, das Gespräch mit Ihnen, das hat mir was gebracht. Das ist mein Ziel. Aber ich muss nicht die Welt retten bei diesem jungen Menschen. Der Hilfesuchende oder der Rekruter, der mir gegenüber sitzt, er soll selber wissen, was für ihn am besten ist. Ich muss ihm nicht sagen, was er zu tun hat, sondern er soll merken, dort und dorthin kann es gehen.
Im Mai diesen Jahres wurde berichtet, dass es bei der Armeeseelsorge eine gestiegene Nachfrage nach Beratung gibt. Und das wurde so ein bisschen in dem Artikel damit zusammengebracht, dass es eben im Moment Krieg in Europa gibt. Es gibt weltweit über 50 bewaffnete Konflikte. Um uns herum rüsten die Länder auf. Macht das was mit den Menschen, die ihr beratet? Macht denen das Sorgen? Kommt sowas öfter vor?
Gerade so, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren kommt immer wieder so ein bisschen durch, dass Rekrutinnen und Rekruten Angst haben, in Anführungs- und Schlusszeichen, wieder in kriegerische Handlungen mit einbezogen zu werden. Also was passiert, wenn irgendein Machthaber in Europa oder in Zentraleuropa wieder einmarschiert. Was muss ich dann? Muss ich dann wirklich an die Front und Menschen letzter Konsequenz töten? Was mache ich dann? Dann habe ich ein Problem, dann habe ich Mühe. Also gerade mit diesem Rekruten, den ich vorher angesprochen habe, mit dem christlichen Hintergrund, der sagte mir, ich weiß nicht, ob ich an die Front will und dort Menschen umbringen einerseits und ich weiß nicht, ob ich weitermachen will und Menschen zeigen, wie sie andere Menschen umbringen können. Also ich glaube schon, es wird wieder mehr zum Thema, was passiert, wenn wir in kriegerische Handlungen mit einbezogen werden.
Was hast du ihm geantwortet, so mit dem christlichen Hintergrund und der Begründung?
Ich sage immer auch wieder, die Schweizer Armee ist eine Armee für die Verteidigung. Und was spricht dagegen, dass ich das, was ich gern habe, einerseits vielleicht das Land, in dem ich lebe, aber auch meine Nächsten, was spricht dagegen, dass ich für die da bin und sie verteidige, unterstütze und schaue, dass es ihnen gut geht? Und wenn es kriegerische Handlungen sind, dann muss es wahrscheinlich wohl oder übel auch mit der Waffe sein. Das ist jetzt ein Gespräch von einer Viertelstunde, 20 Minuten in zwei Sätzen zusammengefasst.
Wir reagieren auf die geopolitische Situation im Kommandooperationen, indem wir in anderen europäischen Armeeseelsorgen ihnen Kontakt aufnehmen und bei ihnen schauen, wie machen sie sich fit für einen allfälligen Einsatz. Und da haben wir natürlich Kollegen aus Finnland, Polen, baltischen Staaten, die können uns schon mehr sagen, aber auch andere europäische Länder. Ich denke ganz besonders auch an Schweden und Norwegen, wo der Gedanke des Einsatzes für die Armee doch ziemlich ein ernsthafter ist. Und für die Schweizer Armee ist er auch so ernsthaft, dass die Armee sagt, wir sind bereit zu verteidigen. Also wir haben eine Demokratie, die Freiheit, Frieden, Land und Leute zu verteidigen. Und das ist nicht nichts. Und mit dem, so wie wir es von Armin gehört haben, setzen sich natürlich Schulen und WK-Verbände, alle, die irgendwo betroffen sind. Aber ich weiß es auch von Angehörigen, von Partnerinnen und Partnern, von Eltern, Großeltern, die sich vermehrt damit auseinandersetzen. Wir bilden unsere Armeeseelsorger in den Kommandooperationen, Kommando Cyber und Logistikbasis der Armee aus. Wir schreiben ein Vademecum. Vade mecum, komm mit mir. Das ist natürlich theologisch, dass wir begleitete Menschen sind. Aber es ist vor allem auch ein Buch, das wir dann in unserem Tarnanzug in der Tasche tragen, wo es dann um sehr unschöne Themen geht, dass also Hiobsbotschaften überbracht werden müssen, dass allenfalls auch mal junge Menschen in einem Einsatz sterben. Und was das alles für Folgen hat, das ist, wenn man das zu denken beginnt, muss man fast wieder aufhören zu denken. Oder man sagt eben, ich versuche zu hoffen und zu beten, dass das nie eintritt. Aber so ein bisschen, wie wir sagen, ein bisschen sich vorbereiten, darf man schon auch gedanklich. Und das müssen wir in der Armee, wenn nicht die Armee, wer dann?
Also wäre das auch dein Ratschlag gewesen an den jungen Rekruten, wenn du an Armins Stelle gewesen wärst?
Genau. Es ist immer, ich formuliere es auch so, wir können es nicht hundertprozentig ausschließen, dass in den nächsten 20 Jahren etwas passiert. Und wenn wir jetzt uns ein bisschen mental oder auch richtig die Einsatzvorbereitung umsetzen, dann machen wir uns ja auch für den jetzigen Dienst professioneller, indem wir wirklich über qualitätssichernde Maßnahmen auch in der Armeeseelsorge sprechen und das umsetzen. Und es ist ja dann wirklich ein Halleluja wert, wenn wir in 20 Jahren zusammen Kaffee trinken und sagen, es ist nichts passiert, es ist ruhig gewesen. Was war das für ein Heim, Matthias, was du da gemacht hast? Das wäre für mich nicht schlimm, wäre schön.
Und theologisch, ethisch begründet, wenn man dich ganz frei herausfragt, ja, darf ich als Christ eine Waffe in die Hand nehmen? Was sagst du?
Wir sollen aus Schwertern Pflugscharen machen. Wir sollen PazifistInnen sein. Wir sollen, wie das in der deutschen Bundeswehr Thematik ist, die reden nicht von Kriegsethik und nicht von Einsatzethik, sondern konsequent von Friedensethik. Wir sollen von Friedensethik reden. Das ist eigentlich das Einzige, was wir im Fokus haben müssen. Wenn wir es aber nicht steuern können, dass es einmal einen Einsatz gibt, dann sollen wir dort wieder vom Frieden reden und schauen, wie wir zum Frieden kommen, dass das auch auf eine möglichst humane Art und Weise geht. Und wenn da einmal eine Waffe gebraucht werden müsste, das sind dann große Themen, die Armin vor Ort mit Soldaten und Soldatinnen anspricht. Und das geht an die Existenz der jungen Leute. Es ist nämlich genau ihr Leben, ihr einziges Leben. Sie überlegen sich, würde ich das hingeben? Und das ist ganz wichtig, dass hier eine Ansprechperson ist, die ethisch reflektiert, die von der Religion her reflektiert und solche Antworten gibt, wie Armin das gemacht hat. Ich will mich nicht drücken. Ich würde auch sagen, wenn unser Land angegriffen wird, unser Land zu verteidigen und wenn das auch eine Waffe braucht, ja, aber lieber nicht. Armin, ist das etwas, was ich sage?
Ja, ich glaube schon. Ich wüsste selber auch nicht, wie ich reagieren würde als Armeeseelsorger, wenn es heißt, ja, jetzt gibt's wieder eine kriegerische Handlung, die an den Grenzen unseres Landes ist. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Also für mich ist es auch schwierig, wirklich so eine Schema-F-Antwort einem Hilfesuchenden, der bei mir ist, zu geben. Ich versuche immer so ein bisschen rauszufinden, warum macht das ihm Mühe? Also geht es wirklich darum, Angst um sein eigenes Leben zu haben, und das ist absolut legitim, oder geht es wirklich darum, muss jemanden umbringen? Also was ist es denn, das dir Mühe macht? Ich versuche immer so ein bisschen auf diese Ebene zu gehen.
Ich finde, euer beider Chef, nämlich Samuel Schmid, das ist der Chef der Armeeseelsorge, hat dazu was Interessantes gesagt in einem Interview mit cut.ch. Da wurde er 2023 gefragt, wie der Ukraine-Krieg denn die Armeeseelsorge auch verändert hat. Und er hat dann gesagt, der Krieg hat gezeigt, dass es heute nicht mehr allzu weit weg von uns ausbrechen kann und dass ein Land plötzlich in Kampfhandlungen verstrickt werden kann. Er hat uns ins Bewusstsein gerufen, wofür die Schweizer Armee da ist, nämlich um die Sicherheit und die Freiheit unseres Landes zu gewährleisten, im Extremfall unter Einsatz des Lebens. Das betont die Armee auch in der Ausbildung. Ja, es hat sich auch in den Köpfen der angehenden Seelsorgenden etwas verändert. Sie sind sich dessen bewusst und stellen sich die Frage, bin auch ich in Extremsituationen bereit, den Dienst zugunsten der Menschen zu tun oder nicht? Ja, was habt ihr für Gedanken zu diesem Zitat eures Chefs?
Ja, ich kann sie unterschreiben.
Für mich ist ein Wort ganz, ganz wichtig, das Samuel Schmid gesagt hat, nämlich es kann. Ja, die Möglichkeit besteht. Ich persönlich hoffe, dass die Chance, dass es irgendwann passieren wird, relativ klein ist. Aber wissen tun wir es alle nicht. Es kann, aber es muss nicht. Und ich hoffe, dass es nie wird.
Aber es ist natürlich schon so, unsere Mitmenschen, zum Beispiel in Finnland, die auch Erfahrungen haben, in ihrem Volksseele und Volksbiografie sind da Erfahrungen, die überlegen sich schon, wie bereiten wir uns vor. Die überlegen nicht sehr, wollen wir uns vorbereiten, ja oder nein, sondern wie bereiten wir uns vor und geben dann zur Antwort, ja, wir sind bereit. Das ist eindrücklich zu hören und dann zu hören, wie sich auch die Militärpfarrerinnen und Pfarrer vorbereiten. Das Einsatztraining und das Vorwegnehmen von möglichen Szenarien, wie würden wir darauf reagieren, bis hin zu den in Finnland die Reservistinnen und Reservisten, nämlich alle Pfarrerinnen und Pfarrer der lutherischen Kirche, die nicht in der Armee sind, wären dann Reservisten und müssten dann in einem wie einer koordinierten Seelsorge, wie wir das früher auch hatten in der Schweiz, würden dann ihren Beitrag leisten für vielleicht auch Soldaten, ganz sicher für Angehörige.
Man spürt das ja auch bei uns in der Gesellschaft. Es wird mehr jetzt wieder vermehrt über Militärdienst nachgedacht, auch über Aufrüstung. Glaubt ihr, dass eine Aufrüstung friedenssichernd sein kann?
Eher nein. Und was ist die Alternative? Diese Aufrüstung ist wahnsinnig. Und so viel Geld, dass man auch für Kita-Plätze, Kinderbetreuung, für Unterstützung von Kultur und Kunst und so weiter einsetzen könnte, dass man viel für die Armee einsetzen muss. Und das weltweit, die Zahlen sind ja wirklich erschütternd. Ich denke, die Alternative, ich habe keine Alternative. Einfach eine Schweiz ohne Armee ist jetzt für mich jetzt keine Alternative. Ich stelle mich hier zur Armee und ganz sicher zur Armee-Seelsorge. Aber wir müssen nicht, dürfen nicht aufhören, die Jesaja-Worte von den Schwertern zu Pflugscharen zu predigen.
Ja, das war auch so mein erster Gedanke. Was ist denn die Alternative? Und ich bin froh, dass du das so klar auch aussprichst. Eigentlich haben wir gar keine Alternative, als ein bisschen, sage ich, mitzumachen.
Seit 2022 müssen auch die Seelsorgenden bekräftigen, dass sie ihren Einsatz unter Einsatz ihres Lebens eben verrichten würden. Musstet ihr beide auch dieses Versprechen ablegen?
Armin, wie war das bei dir? Bei mir ist das so lange her, ich weiß das nicht mehr.
Es geht mir, Matthias, genau gleich. Ich habe mir gerade überlegt, habe ich irgendwann so irgendetwas sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen, müssen? Ich kann mich nicht erinnern, nein. Also es kann sein, dass das bei uns noch nicht so war. Also was ich weiß, irgendwie unterschrieben oder so, habe ich nie etwas. Aber ich meine auch, bei meiner Ernennungsfeier war das nicht ein Teil des, sag mal, Gelübdes oder wie man dem auch sagen will. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern.
Ich war dreimal in diesem Jahr schon im Ausland in Weiterbildungen für Armeeseelsorger, die in leitender Position sind. Da haben wir so verschiedene Szenarien angeschaut, die sein könnten in Europa. Ja, ich weiß einfach, wenn ich gerufen würde, ja, ich würde in Kommandooperationen gehen, einrücken und dort dann tätig sein. Ja, ich würde gehen.
Deine Auslandserfahrung würde ich auch gerne noch mal kurz ins Boot holen. Also du warst jetzt auf dem Balkan, das war im Sinne dieser Friedensmission. Ne?
Genau, ja. Peace Support Operation der Schweiz.
Und welche Fragen wurden da so an dich herangetragen als Armeeseelsorger?
Kann schon sein, dass am Abend, bevor man mit dem Kontingent fliegt, dass mir noch jemand schreibt, sollte ich ein Testament machen? Oder natürlich immer das Fernsein von zu Hause und das fast wie in einem klosterähnlichen Zustand längere Zeit leben, das fordert heraus, genau gleich wie eine Rekrutenschule. Das ist eine komplette Herausforderung für uns Menschen, wenn man nicht mehr die eigene Dusche hat, nicht mehr den eigenen Rhythmus hat und so weiter und so fort. Da kommen sehr viel so praktische Fragen, aber Einsatzfragen auch, Gebrauch von Waffe oder nicht, ethische Fragen. Wie lebe ich ein gutes Leben? Und wenn ich ein gutes Leben leben will, kann ich da Militärdienst leisten? Es kommen ganz ehrliche, aufrichtige, gute Fragen. Und da möchte ich noch einmal etwas nachschieben, ob wir eine Armee brauchen oder nicht. Ich habe sie beantwortet für mich. Aber es kommen auch Fragen des Zusammenlebens oder des einander Kennenlernens oder des Dialogs untereinander oder der gegenseitigen Inspiration oder des Förderns der Toleranz, des Respekts füreinander. Das habe ich sehr stark gelernt, auch im Auslandeinsatz. Auch im Zusammenspiel mit anderen Nationen war es sehr, sehr, sehr inspirierend. Aber auch bei uns, wir können nicht nur einfach aufrüsten, sondern damit man auch nicht so einen Wahn hereinkommt, weltweit vom Ausrüsten, sondern man muss auch den Dialog, die Friedensbemühungen fördern, aber auch Friedensbemühungen in unserem eigenen Land, das Zusammenspiel von Religion und Nichtreligion, der verschiedenen christlichen Kirchen, der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, Förderung all dessen, was gut ist für unsere Jugend, was hilft, dass sie sich gut entfalten können, sich selber finden können in diesem Leben. Das finde ich eben wichtig, so inklusiv zu denken und nicht so punktuell linear.
Also die ganz großen und aber auch ganz menschlichen Fragen. Alles kommt, denke ich, bei euch auf den Tisch.
Genau, ja.
Noch eine Zahl habe ich gefunden, und zwar, dass man sich mehr Armeeseelsorgerinnen wünscht. Auch hier ist das Ziel, dass 10% in der Armeeseelsorge Frauen sein sollen. Seid ihr da auf einem guten Weg oder wie sieht es aus in der gegenwärtigen Armeeseelsorge?
Also ich meine, wir hätten prozentual mehr Frauen in der Armeeseelsorge als in der ganzen Armee. Also da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Und ich glaube, gerade in Rekrutenschulen macht es definitiv Sinn, eine Frau zu haben, weil es kann ja wirklich sein, dass es frauenspezifische Themen gibt, die jetzt eine Rekrutin oder eine Soldatin nicht unbedingt mit einem Mann besprechen will. Und da haben wir, obwohl wir ein männliches Team sind im Ferris 11, wir haben immer auch Kameradinnen an der Seite, welche Telefonnummern wir auch mal weitergeben können und sagen, hey, wenn es wirklich darum geht, in Anführungszeichen frauenspezifische Themen zu besprechen, dann ruft doch diese Armeeseelsorgerin an. Also da sind wir auch innerhalb der Armeeseelsorge recht gut vernetzt. Und die Kameradin, die sagt immer wieder, ja, das nächste Jahr kannst du meine Telefonnummer wieder weitergeben.
Ich unterstütze das, was du, Armin, gesagt hast. Ich denke, es gibt sowohl in der Kirche als auch in der Armeeseelsorge ausreichend alte, weiße Männer. Und ich bin glücklich über alle, die bunt, jung oder auch Frauen sind.
Ein schönes Schlusswort, merci. Ich habe euch wie immer zum Abschluss noch ein Zitat mitgebracht. Das stammt diesmal von Samuel Schmidt, dem schon angesprochenen Armeeseelsorge-Chef. Und er hat gesagt über die Armeeseelsorge im Allgemeinen:
Lichtreflex.
Das Schwierigste bei der Arbeit als Armeeseelsorger ist, immer wieder offen auf die Menschen zuzugehen. Gleichzeitig ist es aber auch das Schönste, sich die Offenheit für die Menschen und die Liebe zu ihnen zu bewahren, um sie so anzunehmen zu können, wie sie sind, ihnen beizustehen und mit ihnen das Leben zu teilen. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die einem aber auch viel zurückgibt. Ja, Armin und Matthias, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
Danke euch.
Danke für die Einladung.
Merci fürs Zuhören und Mitdenken. Ihr hört diesen Podcast nicht nur auf unserer Webseite eks-ers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen. Abonniert uns doch da und verpasst keine neuen Folgen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. Die nächste Ausgabe von Reflex gibt's wie immer in 2 Wochen. Dann sprechen wir mit und über junge Menschen in der Kirche. Ich habe nämlich 3 Gäste vom Festival Refine hier im Studio, die einiges zu sagen haben. Das wird sicher erfrischend. Und bis dahin, bleibt reflektiert. Bye!